hat nie einen Friedensplan gegeben. Es hat immer nur Ad-hoc-Entscheidungen gegeben zur Unterstützung der Ukraine und die basierten alle auf einer Fiktion. Erst als der neue amerikanische Präsident, Präsident Trump, ins Amt kam und sofort einen Plan für die Beendigung des Ödens vorlegte, haben die Europäer versucht, sich aufzuschalten. Was unser Grundgesetz im Übrigen als die absolute Leitlinie in der Präambel vorgibt, nämlich dem Frieden der Welt zu dienen. Die Europäer in diesen 4 Jahren weder die Kraft noch den Willen aufgebracht haben, mit einem eigenen Vorschlag Friedensverhandlungen das Ende des Krieges zu initiieren. Der ukrainische Präsident hat ja in diesem Zusammenhang selbst gesagt, wenn wir jetzt nicht finanziell unterstützt werden, dann sind wir weder in der Lage, einen Haushalt aufzustellen, noch in der Lage, uns weiter zu verteidigen.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute einmal wieder mit dem Gast, mit dem wir die erfolgreichsten YouTube-Videos auf diesem Kanal gemacht haben, mit weit über 2 Millionen Aufrufen. Ich freue mich sehr, dass er kurz vor Weihnachten nochmal bereit ist, uns in der aktuell sehr kritischen Phase des Krieges in der Ukraine nochmal Rede und Antwort zu stehen. Herzlich willkommen, Herr General Kujat.
Ich grüße Sie, hallo.
Herr Kujat, Sie waren der Generalinspekteur der Bundeswehr und somit der ranghöchste Soldat überhaupt in Deutschland. Zudem waren Sie auch Leiter des Planungsstabes des Bundesministeriums für Verteidigung und Sie waren der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses und besaßen damit auch die höchste militärische Position innerhalb der NATO als 4-Sterne-General. Meine erste Frage an Sie, Herr General. Die jüngsten Friedensverhandlungen sind wieder einmal gescheitert, obwohl sich die Russen und Amerikaner bereits geeinigt zu haben schienen. Dass die Ukrainer zögern, mag doch verständlich sein, aber vor allem die europäischen Spitzenpolitiker lehnen die Friedensangebote ab und zeigen keine nennenswerte oder realistische Eigeninitiative zur Beendigung des Krieges. Meine Frage an Sie, warum ist das so? Was für Interessen verfolgt die EU Ihrer Meinung nach wirklich?
Darf ich noch mal etwas ergänzen zu Ihren einführenden Worten? Ich werde ja oft gefragt, warum, Sie sind ja pensioniert, warum lehnen Sie sich nicht zurück und warum äußern Sie sich überhaupt dazu? Dazu muss man wissen, dass ich eben nicht nur Vorsitzender des Militärausschusses der NATO war, sondern ich war auch Vorsitzender des NATO-Russland-Rates, der Generalstabschef, und Vorsitzender der NATO-Ukraine-Kommission, der Generalstabschef ebenfalls. Das ist im Grunde das Gleiche, die gleiche Ebene, nur eine andere Bezeichnung. Es gibt keinen Deutschen, der diese beiden Funktionen oder sogar diese 3 Funktionen innehatte. Und ich würde wirklich meiner staatsbürgerlichen Verantwortung nicht gerecht werden, wenn ich das, was ich an Erfahrung in dieser Zeit auch in den fast täglichen Gesprächen mit den Ukrainern und mit den Russen als persönliche Erfahrung erlebt habe, wenn ich das nicht teilen würde. Daraus ergibt sich für mich einfach die Verantwortung, auch für das einzutreten, was wir alle am dringendsten benötigen und was unser Grundgesetz im Übrigen als die absolute Leitlinie in der Präambel vorgibt, nämlich dem Frieden der Welt zu dienen. Nicht Krieg zu führen, sondern dem Frieden der Welt zu dienen. Ich will das nur sagen, weil mir oft diese Frage gestellt wird. So, nun zu Ihrer eigentlichen Frage. Wir haben nun schon fast 4 Jahre einen Krieg auf dem europäischen Kontinent, einen fürchterlichen Krieg, der zu einem großen Leid der ukrainischen Bevölkerung und zur Zerstörung des Landes geführt hat. Und das Bedauerliche, wenn ich jetzt aus der europäischen Perspektive spreche, daran ist, dass die Europäer in diesen 4 Jahren weder die Kraft noch den Willen aufgebracht haben, mit einem eigenen Vorschlag Friedensverhandlungen das Ende des Krieges zu initiieren. Sie haben immer nur finanziell und materiell, politisch auch die ukrainische Führung unterstützt, in der Führung des Krieges. Sie haben im Grunde genommen den Krieg genährt. Das ist für mich die eigentliche Frage. Es geht doch nicht da um Herrn Selenskyj oder um die ukrainische Regierung. Es geht doch um das ukrainische Volk. Haben wir nicht Schuld auf uns geladen durch unser handeln. Ich bin nicht gegen eine Unterstützung der Ukraine in einem Verteidigungskrieg gegen einen Angreifer. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Ich muss doch gleichzeitig dual vorgehen und versuchen, diesen Krieg zu Ende zu bringen. Ein Krieg entsteht doch immer aus einer politischen Situation heraus und er führt zu einer neuen politischen Situation. Und wenn ich diese herbeiführen will zu meinen Bedingungen, zu den Interessen auch der Ukraine, dann muss ich doch von Anfang an alles unternehmen, um ein politisch Unternehmen, diplomatisch Unternehmen, um diesen Krieg zu beenden. Und erst als der neue amerikanische Präsident, Präsident Trump, ins Amt kam und sofort einen Plan für die Beendigung oder wie er es formulierte, für die Beendigung des Tötens vorlegte, haben die Europäer versucht, sich aufzuschalten. Das ist richtig. Ich habe das auch immer gefordert, dass wir den Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten in dieser Friedensfrage suchen. Aber es ist die Frage, wie man es macht. Zuvor wurde immer argumentiert, wir müssen die Ukraine stärken. Sie muss, wenn es überhaupt zur Verhandlung kommt, muss sie aus einer Position der Stärke verhandeln. Aber in der ersten Phase war es ja sogar so, dass wir gesagt haben, die Ukraine wird den Krieg gewinnen, weil sie ihn gewinnen muss. Ja, eine Option eigentlich. Also jetzt soll die ukrainische Position, Verhandlungsposition gestärkt werden. Dabei muss ich doch aber auch berücksichtigen, was realistischerweise zu erwarten ist, auch als Reaktion der anderen Seite. Es geht im Augenblick ja noch nicht um, wir befinden uns noch nicht in Verhandlungen, sondern wir sind im Augenblick dabei, ein Konzept, eine Grundlage für Verhandlungen zu entwickeln. Und auf diese Grundlage muss natürlich die Interessen beider Seiten berücksichtigen, sonst scheitern Verhandlungen von vornherein. Und genau das geschieht im Augenblick nicht von den Europäern. Sie wollen die ukrainische Position stärken, aber sie lassen dabei unberücksichtigt, ob dies wirklich dann zu Verhandlungen führt oder ob damit mit der Grundlage sozusagen auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Und warum ist das so? Warum ist auch die öffentliche Äußerung auch in unseren Medien so, wie wir sie sehen? Naja, es gibt keine eindeutige Erklärung dafür. Meine Vermutung ist, dass es darum geht, nicht einzugestehen, dass man 4 Jahre lang einer Fiktion nachgelaufen ist. Dass man 4 Jahre außen- und sicherheitspolitisch in dieser Frage handlungsunfähig war. Dass man 4 Jahre lang sich einem Friedensschluss zu nähern verweigert hat. Das ist sozusagen eine Rechtfertigungsstrategie, die wir im Augenblick sehen. Und das finde ich sehr bedauerlich. Politiker müssen auch bereit und in der Lage sein, zuzugeben, dass sie sich geirrt haben und dann auch wirklich auf den rechten Weg zurückzukehren. Aber vielleicht kommt das ja noch. Also ich bin immer eigentlich optimistisch, aber ich hoffe nur, dass es nicht zu spät kommt.
Ja, ich denke, es ist, solche Eingestehungen sind natürlich schwierig, wenn währenddessen mehrere Millionen Männer und auch Frauen gestorben sind, um dann zu sagen, ups, wir haben uns doch getäuscht. Aber kommen wir mal zu einem weiteren wichtigen Punkt, Herr General. Selenskyj lehnt Gebietsabtretungen nach wie vor kategorisch ab, obwohl Russland 20% des ukrainischen Staatsgebietes erobert hat und dafür einen hohen Blutzoll zahlte. Wie hoch der ist, darüber lässt sich streiten, darüber können wir auch später mal reden. Zudem leben in diesen Gebieten ja auch überwiegend Russen. Als 1918 der Erste Weltkrieg beendet wurde, stand kein einziger feindlicher Soldat auf deutschem Boden. Trotzdem musste das Deutsche Reich Gebiete abtreten. Wie realistisch ist es also, dass die Russen die eroberten Gebiete aufgeben und der Kriegsverlierer, also die Ukraine, keine Gebietsverluste hinnehmen muss? Das wäre doch in der Militärgeschichte bisher einmalig.
Ja, ich habe das ja auch in gewisser Weise als Nibelungentreue bezeichnet. Wir stehen also zu den ukrainischen Forderungen. Also in dem Papier vom 15. Dezember wird sogar gesagt, also wir unterstützen alle, was immer die Ukraine entscheidet, wir unterstützen das. Wozu das geführt hat, haben wir ja im Ersten Weltkrieg gesehen. Ja, wir haben uns bemüht, auch die Position unseres engen Verbündeten Österreich-Ungarns zu unterstützen. Wir sind auch für dieses Land für einen nebensächlichen Anlass eigentlich relativ in den Krieg gezogen. Und wir sehen, was daraus geworden war, ist. Es wurde die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Dann kam der Zweite Weltkrieg, dann kam der Kalte Krieg. Und jetzt sind wir am Beginn des 21. Jahrhunderts. Und es gilt zu verhindern, dass der Ukraine-Krieg zur Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts wird. Dass aus dem Krieg in der Ukraine ein Krieg um die Ukraine entsteht. Was nun die konkrete Frage betrifft, es gibt zwei Kernfragen, wenn sie gelöst werden, auch einen positiven Ausgang von Friedensverhandlungen ermöglichen können. Das eine ist die Territorialfrage, die Sie eben angesprochen haben. Das andere ist die Frage des NATO-Beitritts der Ukraine, beziehungsweise eines ähnlichen Arrangements. Es wurde ja gesagt, wir müssen Sicherheitsgarantien geben, die ähnlich dem Artikel 5, also der Beistandsverpflichtung des NATO-Vertrages sind. Aber zu Ihrer Frage. Hier muss man eben auch die Geschichte berücksichtigen und verstehen, wie es nach dem Zerfall des Warschauer Paktes und der Implosion der Sowjetunion eigentlich dazu kam und was dem vorausgegangen war. Nicht? Es ist ja diese Abtretung, hat ja schon mehrfach Abtretungen gegeben in der Geschichte. Und eine dieser Abtretungen war eben 1954, als Chruschtschow, Ukrainer, ja, diese Gebiete sozusagen einschließlich der Krim als Geschenk übergab, ja, an die damalige sowjetische Republik, muss man ja sagen. Ja, ich würde gerne in die Aktualität hineingehen und da muss ich auch wieder Bezug nehmen auf den ursprünglichen amerikanischen Plan, diesen 28-Punkte-Plan. Und da hieß es ja, dass die Krim, Luhansk und Donetsk werden de facto als russisch anerkannt und die ukrainischen Streitkräfte ziehen sich dann aus den noch von ihnen gehaltenen Gebieten zurück, während für die anderen beiden Regionen Saporischschja und Cherson der Frontverlauf sozusagen eingefroren wird. Das ist eine Abkehr eigentlich von der ursprünglichen russischen Forderung, dass alle vier Regionen an Russland gehen.
Also Sie meinen, das ist abgemildert. Die Russen sind von ihrer Maximalforderung zurückgewichen.
Die Russen sind von ihrer Maximalforderung zurückgewiesen. Und zwar war ja am 17. Oktober der ukrainische Präsident in Washington. Im Grunde wollte er die Freigabe von Tomahawk-Marschflugkörpern, weitreichenden Marschflugkörpern für Angriffe in die Tiefe Russlands bekommen. Das hat er nicht bekommen, obwohl Präsident Trump vorher nicht so ganz entschlossen war, das abzulehnen. Und es gab dann am Vorabend des 17. ein Telefongespräch zwischen Trump und Putin. Und in diesem Telefongespräch soll Putin diese veränderte russische Position bekannt gegeben haben. Also es geht primär nur um den Donbass, also um Luhansk und Donetsk. Warum ist das so? Warum wird hier ein Unterschied gemacht? Der Grund ist, dass diese beiden Regionen sich im April 2014 zu unabhängigen Volksrepubliken erklärt haben. Und das wurde im Übrigen von Russland bis zum 21. Februar 2022 gar nicht anerkannt. Dann ist das geschehen. Und diese beiden Regionen insofern einen Sonderstatus einnehmen. Ja, im Verhältnis zu den beiden anderen Regionen. Ich halte diese Positionsänderung für einen ganz wichtigen Ansatzpunkt, für eine Kompromisslösung. Warum sage ich das? Es ist ja dann, das muss ich vielleicht noch ergänzen, es ist ja dann am 30. September 2022 sind Referenden durchgeführt worden und dann sind auch diese beiden zusätzlich zu den anderen beiden Teil der Russischen Föderation geworden. So, aber warum ist das trotzdem eine mögliche Lösung. Das ist, bei der Krim ist es relativ einfach zu erklären. Das war auch in den Istanbul-Verhandlungen so. Da ist ja aufgrund des ukrainischen Vorschlags diese Frage sozusagen für 15 Jahre auszuklammern und in 15 Jahren eine friedliche, nicht militärische Lösung zu finden, ist im Grunde ja der Anspruch Russlands anerkannt worden. Das ist also im Grunde eine Formulierung, die dem Face-Saving dient. So, diese unabhängigen Volksrepubliken sind ja vom Westen niemals anerkannt worden. Aber Russland hat das, wie gesagt, getan. Was könnte nun geschehen, wenn Russland auf die Eingliederung dieser beiden Regionen, dieser beiden unabhängigen Volksrepubliken, sage ich jetzt einmal, rückgängig machen würde und gleichzeitig die Ukraine diese beiden Regionen als unabhängige Volksrepubliken anerkennen würde, hätten beide ein erhebliches Zugeständnis gemacht. Die Regionen würden weder bei der einen Seite bleiben noch an die andere Seite fallen. Und wenn man dann darauf, dass diese Möglichkeit besteht ja, dass beide Regionen dann unter UN-Treuhandverwaltung kommen, das ist ein erprobtes Mittel, wenn man aus Kriegsgebiete sozusagen zur Souveränität, zur Selbstverwaltung bringen will, dann macht man das und das ist auch in der Vergangenheit überwiegend sehr erfolgreich gewesen. Aber es ist natürlich an einige Voraussetzungen gebunden. Ich habe das auch schon vor einiger Zeit erklärt und der ukrainische Präsident hat noch einmal darauf hingewiesen und gesagt, ja, die ukrainische Verfassung verbietet eigentlich das Abtreten von Territorien.
Richtig.
Das ist nicht ganz richtig. Die ukrainische Verfassung verpflichtet den Präsidenten, das Parlament und die Regierung, die territoriale Integrität zu wahren. Das ist etwas anderes. Aber sie erlaubt zugleich in Artikel 73 der Verfassung, dass eine Gebietsabtretung erfolgen kann auf der Grundlage eines gesamtstaatlichen Referendums. Also dieses wäre eine Voraussetzung und das hat auch Selenskyj immer wieder betont. Das Zweite ist natürlich, dass beide Seiten natürlich zu einem solchen Kompromiss bereit sein müssten, aber auch eben, dass sowohl Russland als auch die Ukraine ihre Truppen, die noch auf dem Territorium dieser beiden Regionen stehen, zurückziehen müssten. Aber ich halte das für eine gesichtswahrende Lösung für beide Seiten. Und damit würde also einer der ganz großen Brocken, die einer Einigung entgegenstehen, aus dem Weg geräumt werden.
Herr General, jetzt ist es ja so, dass aus der europäischen Sicht Truppen gesendet werden müssten, um Gebiete zu sichern. Ich lese gerade mal vor, Kanzler Friedrich Merz und weitere europäische Staats- und Regierungschefs haben sich für eine von Europa geführte und den USA unterstützte Friedenstruppe ausgesprochen. Sie soll die Ukraine vor neuen Angriffen Russlands schützen. Und Friedrich Merz hat ja auch schon gesagt, sollte es Provokationen oder Angriffe geben, dann würden diese Truppen eine Reaktion zeigen. Also ich sag mal ganz simpel ausgesprochen, dann gäbe es, wenn geschossen wird, wird zurückgeschossen, dann gäbe es kriegerische Handlungen. Und das schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ist das staatspolitisch noch verantwortungsbewusst oder ist das ein gefährlicher Vorschlag, eigene Truppen in dieses Konfliktgebiet reinzustellen?
Ja, wir müssen vielleicht auch da noch mal einen Schritt zurücktreten. Frankreich und Großbritannien favorisieren ja schon seit einigen Monaten eine multinationale Truppe, die in die Ukraine verlegt werden soll, als, wie sie es nennen, Rückversicherungstruppe. Das heißt, die im Falle eines erneuten Angriffs Russland auf die Ukraine an der Seite der ukrainischen Streitkräfte die Ukraine mit verteidigt, also im Krieg wäre, muss man ganz deutlich sagen. Sie sagen zwar, diese Truppe müsste unterstützt werden durch die Vereinigten Staaten, also sozusagen eine Rückversicherungsgarantie für die Rückversicherungstruppe, aber die Vereinigten Staaten haben sich bisher da sehr bedeckt gehalten. Und die Zahl der Soldaten, die überhaupt aufgebracht werden könnten, ist äußerst gering. Das muss man wirklich sagen.
Warum ist die äußerst gering? Warum?
Weil die Streitkräfte eben geschrumpft sind in den letzten Jahren und bei beiden Staaten eben auch die sind ja Nuklearwaffenstaaten, dieser nukleare Anteil doch erhebliche Kosten verursacht. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Umfang der Streitkräfte und die Leistungsfähigkeit der Streitkräfte auf. Das Zweite ist, am Anfang war ja im amerikanischen Plan vorgesehen, dass es eine Demilitarisierungszone gibt zwischen den beiden Kriegsparteien und die Europäer in dieser Demilitarisierungszone sozusagen die Stabilität wahren und sicherstellen, dass das Abkommen, dann das Friedensabkommen oder der Waffenstillstand nicht verletzt wird. Es ist aus dem Papier, das die einige europäische Staats- und Regierungschefs am 15. Dezember verabschiedet haben, geht das ist jedenfalls in diesem Punkt nicht so eindeutig hervor, ob es sich um eine, sagen wir, Friedensüberwachungsmission handeln soll oder ob es hier an der Seite der Ukraine einen Kampfeinsatz geben soll. Allerdings, wenn man es im Zusammenhang betrachtet mit einer weiteren Passage dieses Papiers, da heißt es eben, dass die ukrainischen Streitkräfte rekonstituiert werden sollen, dass der Luftraum überwacht werden soll, dass die Meere überwacht werden sollen und dass dazu auch ukrainische europäische Streitkräfte auf dem Territorium der Ukraine eingesetzt worden. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt und das ist eben die Frage der Sicherheitsgarantien. Ja, in dieser Frage wird also ganz eindeutig und darauf bezieht sich offensichtlich auch der Artikel, den Sie zitiert haben, wird eindeutig ein Schutzversprechen an die Ukraine abgegeben. Einige nennen es ein ähnliches Arrangement wie der Artikel 5 des NATO-Vertrages, in dem es ja heißt, ein Angriff auf einen Mitgliedstaat wird als Angriff auf alle betrachtet. In diesem Fall würde es bedeuten, ein Angriff auf die Ukraine wird auch als Angriff auf Deutschland betrachtet. Und Deutschland würde dann sozusagen als Kriegspartei an der Seite der Ukraine in diesen Krieg eintreten. Das ist die Situation.
Herr General, ich habe da mal eine Frage gerade dazu. Wenn man sich das Ganze auch aus der monetären Sicht anschaut, ich meine, jetzt heute, am heutigen Tag, das wurde jetzt gerade neu in den Medien verkündet, wir wissen ja, seit Kriegsbeginn hat die Ukraine rund 270 Milliarden Euro an Hilfsleistungen bekommen. Allein Deutschland hat davon 76 Milliarden gezahlt und da sind noch nicht die Verluste aufgrund der Sanktionen und der gesprengten Nord Stream Pipelines inbegriffen. Ich meine, wir wissen, Deutschland ist das Land mit dem geringsten Wirtschaftswachstum aller europäischen Länder. Trotzdem will die Bundesregierung weiter Geld in die Ukraine pumpen, obwohl inzwischen ein Korruptionsskandal den nächsten jagt und die militärische Lage des Landes nahezu aussichtslos ist. Jetzt gibt es da unterschiedliche Meinungen. Manche sagen ja auch, die Ukraine hat immer wieder auch kurzfristige heroische Siege und der Blutzoll der Russen sei gigantisch hoch. Auch dazu gibt es sehr unterschiedliche Zahlen. Aber mal konkret gefragt, heute wurde ja wiederum beschlossen, es gibt ein weiteres Paket, das jetzt der Ukraine zukommen soll, auch wiederum über 70 Milliarden. Und das kommt jetzt nicht aus den russischen eingefrorenen Geldern, sondern es wird direkt weiter wieder von uns, den Steuerzahlern, muss das übernommen werden. Ja, das ist ja am Ende nichts anderes als unser Geld, das für ausländische Zwecke eingesetzt wird. Woher erklären Sie sich diese deutsche Nibelungentreue gegenüber Selenskyj?
Lassen Sie mich vielleicht noch einen Satz sagen zu der vorhergehenden Frage, damit Ihre Zuschauer wirklich verstehen, wie dramatisch diese Festlegung ist, die diese europäischen Politiker getroffen haben. Also in diesem Papier vom 15. Dezember heißt, gehen diese Staaten eine rechtlich bindende Verpflichtung ein, Maßnahmen zur Wiederherstellung des Friedens und Sicherheit im Falle eines künftigen bewaffneten Angriffs zu ergreifen. Diese Maßnahmen können den Einsatz von Streitkräften nachrichtendienstliche und logistische Unterstützung sowie wirtschaftliche und diplomatische Maßnahmen enthalten. Das heißt also, in diesem Fall würden die Staaten in dieser Gruppe der Willigen sozusagen, der multinationalen Truppe, würden dann ihre Streitkräfte an der Seite der Ukraine gegen Russland einsetzen. Was das bedeutet für den europäischen Kontinent, für die Folgewirkung und natürlich auch für unser Land, das kann sich, glaube ich, jeder selbst ausmalen. Ich halte das, dass diese Verpflichtung, ich bin der festen Auffassung, dass diese Verpflichtung nicht im Einklang mit dem Friedensgebot unserer Verfassung steht. Denn und auch der Einsatz der deutschen Streitkräfte ist ja durch das durch die Verfassung festgelegt. Es heißt in Artikel 87a, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Um wer da verteidigt werden soll, das ist ja klar. Das ist unser Land. Ja? Nur in Artikel 24 wird sozusagen enthält eine Öffnungsklausel, dass wir auch Verbündete in der NATO verteidigen können. Ja? Da heißt es nämlich, der Bund kann sich ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Und das erlaubt den Einsatz auch der Bundeswehr in der NATO. Allerdings habe ich jetzt zwei Worte ausgelassen aus diesem Verfassungstext. Nämlich, und das sind die wichtigsten eigentlich, die heißen nämlich zur Wahrung des Friedens. Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit, also der Allianz, einordnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Festlegung nicht weder mit unseren sicherheitspolitischen Interessen noch mit der Verfassung im Einklang ist.
Daher nochmal meine Frage, Herr General. Woher kommt ich betrachte das jetzt mal aus der einfachen Sicht eines Bürgers. Es wird quasi mit Lastzügen wird das Geld in die Ukraine geschifft, während wir hier in Deutschland fast jede deutsche Stadt, ich zitiere den Oberbürgermeister von Essen, steht vor der Pleite. Die eine ehemals reichste Stadt Europas, das ist Stuttgart, meine alte Heimat, ist mit 785 Millionen aktuell, das ist das Finanzloch nur dieses Jahr. Wir sehen überall, wir haben eigentlich kein Geld mehr und gleichzeitig wird mit dem Schaufelbagger das Geld rüber in die Ukraine geschifft und wir wissen, das stand schon Jahrzehnte vorher fest, die Ukraine ist laut offiziellen Statistiken das korrupteste Land der Welt. Wie ist es also, was für Seilschaften bestehen dort oder was ist passiert, dass Deutschland bar jeglicher Vernunft immer weiter Geld rüber in die Ukraine schifft?
Ich würde noch ergänzen, dass wir ja auch in einer wirtschaftlichen Lage sind, also im wirtschaftlichen Abstieg, Stagnation,
Natürlich.
Deindustrialisierung, Abwanderung von Firmen ins Ausland, Pleitefirmen, ja, Firmen, die jahrhundertelang einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft geleistet haben, insbesondere des Mittelstandes, gehen in Konkurs. Also, das heißt, es gibt auch wenig Positives zu berichten über die mögliche Überwindung dieses Abgleitens sozusagen der deutschen Wirtschaft. Das ist der Entscheidende. Und Sie sehen das ja auch einfach an der Schuldenaufnahme für den nächsten Bundeshaushalt, die Aussichten darauf, dass sich die Situation jedenfalls in der vorhersehbaren Zeit deutlich bessert, ist nicht gegeben. Ja, die Frage ist, warum machen wir das? Ich glaube, ich habe es ja am Anfang schon anklingen lassen. Wir haben uns, glaube ich, außen- und sicherheitspolitisch verrannt. Wir haben von Anfang an sind wir einer Fiktion hinterhergelaufen. Die warnenden Stimmen, also nicht nur in Deutschland aufkamen, sondern auch im Ausland, also beispielsweise der amerikanische Generalstabschef Mark Milley, der hat ja schon sehr früh im Anfang November 2022 gesagt, die ukrainischen Streitkräfte haben erreicht, was sie erreichen können. Jetzt müssen Friedensverhandlungen her. Auch andere haben sich geäußert. Und
Sie haben es auch gesagt in mehreren
ich habe es
Interviews.
oft
Das wollen wir auch
genug,
nicht unerwähnt
ich bin
lassen.
ja
Sie
nicht
haben
so
es oft
richtig,
genug gesagt.
aber ich meine, der Generalstabschef unseres engsten Verbündeten, wenn der so etwas sagt, dann sollte man schon dahin hören. Aber auch andere haben das gesagt. Es war auch für jeden, der über ein wenig sicherheitspolitischem Verständnis verfügt und über auch zu einer strategischen Lagebeurteilung in der Lage ist, eigentlich offensichtlich, ja. Und was bei uns dann immer auch von militärischen Laien in die Diskussion geworfen wurde, wir müssen nur ein neues Waffensystem liefern, dann haben wir den Game Changer da und wir brauchen weitreichende Waffen und so weiter. Sehen Sie, wenn Sie die Strategie der Russen betrachten, dann müssen Sie einfach feststellen, sie folgen hier einem Clausewitzschen Prinzip. Ja, sie können einen Krieg auf dreifache Weise gewinnen. Das erste ist, sie vernichten sozusagen die gegnerische Armee, sodass die Verteidigung zusammenbricht. Das zweite ist, sie schneiden die gegnerische Armee total von der Versorgung ab, sodass sie praktisch austrocknet. Und das dritte ist, die Bevölkerung entzieht ihrer Armee die Unterstützung. Die Russen verfolgen genau dieses erste Ziel. Und es wird immer wieder behauptet, naja, die kommen ja gar kaum voran und so. Der Territorialgewinn ist eine Folge der Erreichung des ersten Ziels. Wenn der Gegner sich nicht mehr verteidigen kann, dann fällt einem das Territorium sozusagen von selbst zu. Und das ist genau der Punkt. Wir sehen einen Abnutzungskrieg, in dem die Russen langsam, aber schrittweise vorankommen und die ukrainischen Streitkräfte immer mehr an Boden verlieren. Die Verluste sind extrem hoch. Die Zahl der Fahnenflüchtige steigt täglich in unermessliche Höhen, auch die der eigenmächtig abwesenden Soldaten. Die Moral der Truppe sinkt und die Unterstützung der Bevölkerung für die ukrainische Regierung schwindet mehr und mehr. Das alles konnten wir im Verlauf dieses Krieges sehen, wie es immer weiter, die Lage sich immer weiter verschlechterte. Und wir konnten auch, wer einigermaßen mit offenen Augen an die Sache herangehen konnte, auch feststellen, dass die ukrainischen Streitkräfte zu keinem Zeitpunkt in der Lage waren, die strategischen Rahmenbedingungen, die strategische Lage zu ihren Gunsten zu wenden. Diese Situation hat es nie gegeben, auch in der großen Sommeroffensive 2023, die auch mit erheblichen Verlusten der Ukraine verbunden war.
Obwohl das, Herr General, wenn ich da ganz kurz eingreifen darf, das muss auch gesagt werden, obwohl uns das von den Medien Tag ein, Tag aus immer erzählt wurde, die Ukraine kann nach wie vor den Krieg gewinnen und das als Rechtfertigung herangezogen wurde, warum wir aus unserer eigenen Geldtruhe diese gigantischen Summen, die wir eigentlich für das eigene Land brauchen, nehmen, um sie woanders hinzuschicken, in das Land mit dem höchsten Korruptionsaufkommen unseres Planeten.
Völlig, völlig richtig. Das ist klar, wenn man einmal diese Auffassung hat und auch äußert, die Ukraine könnte den Krieg gewinnen, wenn wir sie nur ausreichend unterstützen, finanziell, politisch, materiell. Wenn man das sozusagen zur politischen Leitlinie macht und die Medien das auch dann und nachhaltig unterstützen, ja, dann ist es natürlich schwierig, an dem Punkt, wo selbst für einen absoluten Laien einsichtig wird, dass die Situation, so wie sie jetzt ist, nur zu einem führen kann, nämlich zu einer katastrophalen militärischen Niederlage der Ukraine, einschließlich des Verlustes und des Leides, würde ich schon sagen, der Bevölkerung und der Zerstörung des Landes. Es sei denn, wir kommen dieser Entwicklung zuvor, indem wir Friedensverhandlungen fördern, die zu einem Kriegsende führen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir müssten uns eigentlich darüber klar sein, dass wir wieder an einem Wendepunkt angekommen sind, wie mehrfach schon in der Vergangenheit. Das ist ja die Tragik der Ukraine. Es hat immer wieder Punkte gegeben, wo sie in Richtung Frieden hätte gehen können oder in Richtung Fortsetzung des Krieges. Und wir haben mit dazu beigetragen, dass die Ukraine den falschen Weg, jedes Mal den falschen Weg eingeschlagen hat. Sei es bei den Istanbul-Verhandlungen 2022, im 15. April, wo ja ein fast unterschriftsreifes Abkommen vorlag. Es gab zwei ganz kritische Punkte noch, die sollten aber gelöst werden. Aber auch später, im September, vor der Teilmobilmachung Russlands, bestand diese Möglichkeit. Immer wieder kamen wir an diesen Punkt und immer wieder stand diese Fiktion im Raum, wurde der falsche Eindruck erweckt, irgendwie können wir das doch militärisch wenden und einen Sieg herbeiführen. Nein, so war es nicht. Es war von Anfang an ausgeschlossen. So, und jetzt sind wir in der Situation, eigentlich zu dem zu stehen, was wir mit verursacht haben. Ja? Und die richtige Einstellung wäre, nun mit allen Mitteln zu versuchen, wenigstens noch sozusagen in der letzten Phase, in der wir uns jetzt befinden, eine Wende herbeizuführen in Richtung Frieden. Das ist der entscheidende Punkt jetzt. Aber wenn Sie es genau betrachten, was wir im Augenblick tun, auf welchen Einfluss wir nehmen auf die Grundlagen sozusagen, die von den Amerikanern geschaffen werden für das Entstehen überhaupt von Verhandlungen, dann ist da wenig Konstruktives in Richtung Frieden zu erkennen. Wir sind wieder ausschließlich auf der militärischen Straße unterwegs und sind nicht bereit, den Weg des Friedens zu beschreiten.
Aber die militärische Straße ist doch die Verliererstraße, wenn das denn so wäre, dass es ungefähr ausgeglichen wäre oder wir große Siege zu verzeichnen hätten, dann könnte man das ja irgendwie nachvollziehen, dass man diesen Weg noch geht. Aber die Verhandlungsmasse mit einem zunehmenden Einbrechen der Frontlinie der Ukrainer, die immer mehr Orte verlieren, immer mehr Städte, auch größere Städte verlieren. Was ist denn die Logik dahinter, zu sagen, nein, wir kämpfen jetzt weiter? Also haben die irgendeinen Plan in der Hinterhand, die wir nicht kennen, oder sind das einfach nur irre?
Naja, es gibt keinen Plan. Es hat nie einen Friedensplan gegeben. Es hat immer nur Ad-hoc-Entscheidungen gegeben zur Unterstützung der Ukraine und die basierten alle auf einer Fiktion. Das muss man sagen. Und auch jetzt wieder, sehen Sie, wir haben ja jetzt mit der Entscheidung in Brüssel, soll Geld zur Verfügung gestellt werden für die nächsten 2 Jahre. Ja, für die nächsten 2 Jahre. Damit die Ukraine, denn der ukrainische Präsident hat ja in diesem Zusammenhang selbst gesagt, wenn wir jetzt nicht finanziell unterstützt werden, dann sind wir weder in der Lage, einen Haushalt aufzustellen, also das Land am Leben zu halten, noch in der Lage, uns weiter zu verteidigen. Das hätte eigentlich bei einigen in den Ohren klingen müssen. Und sie hätten sich sagen müssen, oh Moment mal, wäre es dann nicht wichtiger, dass wir jetzt wirklich darauf drängen, mit den Russen auch ins Gespräch zu kommen, selbst wir als Europäer, ja, um die Voraussetzungen zu schaffen für Verhandlungen. Nicht auch das ist ja der französische Präsident hat das ja gerade vorgeschlagen. Endlich muss ich mal sagen. Aber ich fürchte, das ist leider zu spät, denn wir sind im Augenblick nur stehen am Seitenrand. Diejenigen, die überhaupt etwas bewirken können, sind die Amerikaner, also der amerikanische Präsident. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass er eine völlig andere Politik eingeschlagen hat als die Europäer. Die Europäer haben versucht, Putin zu isolieren. Mit Putin spricht man nicht. Putin will ja auch nicht verhandeln. Und Trump hat Putin sozusagen zurückgeholt auf die Weltbühne. Er hat ihn geopolitisch gefordert. Ja, er ist bereit, auch die Beziehungen zu Russland wieder zu normalisieren. Er hat mehrfach mit ihm telefoniert. Er hat offensichtlich auch schon bei dem ersten Zusammentreffen in Anchorage grundlegende Fragen mit ihm geklärt. Das sehen wir als mit einem gewissen zeitlichen Nachlauf jetzt. Also müsste es wirklich unser Interesse sein, die amerikanische Position zu stützen, zu fördern und das bedeutet eben nicht nur an die militärische Dimension zu denken, sondern auch an die diplomatische, an die Verhandlungssituation und an das Ziel, diesen Krieg, diesen fürchterlichen Krieg endlich zu beenden.
Ganz herzlichen Dank für diese Aussagen, Herr General Kujat. Es war mir wieder eine Freude. Ich finde das sehr schön und sehr gut, dass Sie sich eben diese Einstellung zu eigen machen, Ihr Kommentar und Ihre jahrzehntelange Erfahrung hier weiterzugeben. Und ich kann Ihnen sagen, viele, viele tausend Menschen in Deutschland hören Ihnen sehr gerne zu und achten auf Ihr Urteil. Danke sehr.
Ich danke Ihnen.